Für diese Folge gibt es einen Content-Hinweis. Das folgende Gespräch enthält Gedanken und Inhalte zu den Themen psychiatrischer Übergriffigkeit und struktureller Gewalt. Solltest du in diesen Bereichen besondere Empfindsamkeiten mitbringen, überlege dir gut, ob du das Nachfolgende heute oder lieber an einem anderen Tag hören möchtest. Vielleicht entscheidest du dich auch dafür, vor dem Hintergrund dieses Hinweises, dich lieber nicht mit dem Nachfolgenden auseinanderzusetzen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sensibel Sein, dem psychologischen Podcast rund um die Themen Sensibilität und Begabung und den damit einhergehenden persönlichkeitsbedingten Eigenschaften. Mein Name ist Britta Sperling, ich bin Psychologin und Musiktherapeutin und freue mich, dass du heute dabei bist. Als Abrundung der letzten beiden Folgen und als wirklich ja, wunderbare Ergänzung, ich hatte es auch mehrfach erwähnt oder aufgerufen, dass ich es toll fände, wenn wir sozusagen eine Innenperspektive zu dem ganzen Themenbereich, der ja in den letzten beiden Folgen im Fokus stand, noch gewinnen, hat sich Fiona gemeldet, mit der ich heute in den Austausch komme. Und da freue ich mich sehr drüber, denn sie hat, glaube ich, ja, viele gute Einblicke, vieles zu sagen über das, was ja so prägnant in diesem Themenfeld Autismus-Spektrum, Hochbegabung, insgesamt Neurodivergenzen ist. Und ich freue mich, dass du da bist, Fiona, und würde ja vielleicht einfach dich bitten, so ein bisschen ins Erzählen zu kommen, was du überhaupt mit diesen ganzen Themenbereichen so zu tun hast, beziehungsweise wie passt du jetzt hier so rein an dieser Stelle?
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass wir uns unterhalten. Ich glaube, es ist ein guter Abschluss für den Themenblock. Genau, wie du schon gesagt hast, ich bin Autistin. Ich habe irgendwann mal einen IQ-Test bekommen, in dem ein Ergebnis rauskam, das als hochbegabt gelabelt wurde. Und ich beschreibe mich selber eben als neurodivergent, beziehungsweise benutze wahnsinnig gerne den Begriff neuroqueer. Mhm. Und genau, bewege mich in der Autismus-Bubble auf Social Media und zum Teil auch im echten Leben und habe auch gerade in meiner Jugend einiges aus hochbegabten spezifischen Kontexten erlebt.
Das heißt, also du bist in dem Sinne jetzt nicht das, was man als spätdiagnostiziert bezeichnen würde, sondern es ist in deinem ganzen Leben schon in der Präsenz oder ist das jetzt etwas, was für dich erst ja recht aktuell oder kürzlich an Relevanz gewonnen hat?
Ja, das ist spannend, denn ich bin tatsächlich mit Autismus erst nach 18 diagnostiziert worden, was man klassisch auch als Spätdiagnose benennen würde. Ich bin aber behindert, seit ich denken kann. Ich bin behindert aufgewachsen. Ich bin als Inklusionskind aufgewachsen. Ich hatte Frühtherapien, seit ich mich erinnern kann. Das heißt, ich war schon immer auch so autistisch, dass Behandlungsbedarf aus Sicht des Systems bestand. Ich bin aber auch körperbehindert und das ist eine relativ seltene Geschichte. Das heißt, das Versorgungssystem hat sich nicht die Mühe gemacht, diagnostisch näher hinzuschauen. Man hat einfach eine Abrechnungsdiagnose von Anfang an gehabt und dann gesagt, passt schon. Im Nachhinein betrachtet habe ich autismus-spezifische Therapien bekommen. Die Frage, die mir die Diagnostiker im Erwachsenenalter gestellt haben, war, ja, Entschuldigung, warum, was wollen Sie denn von uns?
Ja.
Und ich so, ja, dass Sie eine Diagnostik machen. Und dann haben die gesagt, okay, aber Sie haben ja, wie wir angefordert haben, Kindheitsberichte, Entwicklungsberichte, das alles eingereicht. Und das steht da doch, das ist doch offensichtlich. Und ich so, ja, was hat keiner diagnostiziert? Kann ich ja nun nicht ändern.
Das heißt, das, was du gerade berichtest als körperliche Behinderung, war dann, hat sich so davor gelegt im Grunde oder war wie so ein, ja, deshalb ist man nicht tiefer gegangen oder hat nicht mehr tiefer diagnostiziert von Seiten des Versorgungssystems?
Ja, das Versorgungssystem ist an manchen Punkten sehr einfach gestrickt. Mhm. Man muss Dinge abrechnen können. Dafür braucht man Diagnosen.
Ja.
Man muss, um behinderungsspezifische Mehrbedarfe ja bewilligen zu können, irgendeine medizinische Begründung in ein Feld schreiben. Und wenn man dann eine Diagnose hat, die offensichtlich ist, bei mir ist es eine Erbkrankheit, die in der Familie auch vererbt wird. Das heißt, es war einfach sehr offensichtlich. Man hat einen Gentest, da steht das und fertig. Und dadurch, dass es eben auch relativ selten war, hat man bei allem, was man sich nicht so richtig erklären konnte, gesagt, naja, wir wissen ja auch nicht so viel darüber. Und spätestens beim Punkt Sehbehinderung überlagern sich Dinge. Na, da fragt dann keiner, okay, sitzt das Kind im größeren Kinderwagenvorbau und beobachtet von da aus alles und nimmt nicht so richtig an der sozialen Umwelt teil, weil das Kind nicht sehen kann, was da passiert, oder weil das Kind autistisch ist. Ich habe in der Grundschule erst Implantatlinsen bekommen, mit denen mein Sehvermögen deutlich besser geworden ist. Und das war der Punkt, wo man gesagt hat, okay, irgendwie bin ich beim Kinder-Jugendpsychiater gelandet. Weil spätestens da ging es nicht mehr auf. Spätestens da musste man sagen, okay, also eigentlich gucken kann das Kind ja jetzt. Und spätestens mit der Grundschule war die Belastung ja auch so riesig, dass ich Begleiterscheinungen in Form von psychischen Erkrankungen entwickelt habe.
Als
Das
Folge.
heißt, genau, es sind Sachen dann auffällig geworden, wo man gesagt hat, ja, das ist jetzt aber definitiv nicht mehr normal. Ein Kind in der zweiten Klasse sollte nicht suizidal sein. Da ist was falsch.
Und dann ging
Wobei halt
natürlich
da dann
relativ,
auch die Hochbegabung wieder reinkommt,
und
ne?
ich wollte gerade sagen, da gingen dann natürlich relativ schnell wahrscheinlich auch bestimmte Schubladen auf. Und trotzdem, du machst das unglaublich deutlich, schon in diesen kurzen Beschreibungen, wie schwer oder wie unmöglich eigentlich überhaupt diese ganze Erkennung oder Auseinanderfriemelei ist. Vor allen Dingen, wenn so viel zusammenkommt und so eine, ja, komplexe Symptomüberlagerung dann auch irgendwann da ist. Das heißt, diese Frage, womit haben wir es hier eigentlich zu tun, ist eigentlich das, was über allem steht, ne?
Ja und nein. Denn diagnostisch ja. Was ich nicht diagnostiziert habe, führt halt entweder dazu, dass ich die Symptome woanders zusortiere und sie trotzdem behandle. Das funktioniert dann vielleicht nicht, weil die Erklärung, mit der ich sie zusortiere, falsch ist und dadurch die Behandlung nicht an die Ursachen geht. Oder aber ich ignoriere die Symptome, weil sie nicht in das Bild passen, was ich habe. Also tatsächlich habe ich zum Teil dann Unterstützung bekommen, die nicht funktioniert hat, weil sie zwar das Symptom gesehen hat, aber nicht die Ursache oder die Ursache falsch zusortiert hat.
Und
Und gerade was
dann
Hochbegabung anbelangt, wenn die dann noch dabei ist, ja, ich meine, irgendeine Erklärung muss man dann finden, wenn die Testergebnisse nicht passen. Und auch beim Kinder-Jugendpsychiater damals kam schon die Aussage, die Testergebnisse, die ich erreicht hatte und geliefert hatte, passten alle nicht zusammen. Also ich hatte damals einen IQ-Test gemacht, der am Rande von einer Intelligenzminderung langgeschrammt hat. Und dann haben die Behandler gesagt, naja, das passt jetzt nicht zu den schulischen Leistungen, das passt nicht zu den Fähigkeiten, die dieses Kind hat.
Ja.
So, und dann hat man gesagt, okay, sie kann den Test nicht richtig lesen, sie kann nicht sehen. Aus Autismus-Sicht heute würde ich sagen, naja, Intelligenztests sind für Autisten auch nicht unbedingt barrierefrei.
Interessant, weil die Testbedingungen entsprechend sind, wie sie sind.
Ja, nicht nur das. Ich meine, ich erinnere mich dezidiert an den Frust, als man mir eine Bildergeschichte vor den Tisch gelegt, auf den Tisch gelegt hat. Und das war eine soziale Situation, also ein Ballspiel. Und mir gesagt wurde, ich soll das sortieren. Und ich tausend Fragen hatte. Ich habe gesagt, ja, aber was ist denn die Geschichte? Ja, ich soll das sortieren. Und ich so, ja, aber da gibt es so viele mögliche Geschichten. Ist jetzt der Ball erst ins Fenster geflogen und die Kinder rennen weg, weil sie Angst haben, aber sie haben es ja kaputt gemacht? Oder war das Fenster schon kaputt? Und also sind das überhaupt dieselben Kinder auf den Bildern? Weil die waren, da hat man einfach keinen Wert auf die Details gelegt auch. Ich war dann so, ja, aber das könnte so gewesen sein, das könnte so gewesen sein, das könnte so gewesen sein und ich brauche mehr Kontext. Ich weiß das doch nicht. woher soll ich denn jetzt das wissen? Und dann hat man mir die Bilder halt weggenommen und hat gesagt, wir machen was anderes. Und im Testergebnis steht dann halt, ich habe den Test nicht
Verstanden.
bestanden, Art so, ne? Und dann sagt man, naja, IQ-technisch rechnet sich das dann als halt nicht gelöste Aufgabe rein.
Dabei hast du letztendlich einfach eine andere Art, das, was man dir vorgelegt hat, zu verarbeiten bzw. wahrzunehmen. Und heute,
Genau, ich habe halt
ja.
autistisch über den Kontext ausgeglichen. Ich konnte nichts anfangen mit der Körpersprache der Kinder auf den Bildern. Mir war irgendwie klar, ein kaputtes Fenster bewirkt, dass Erwachsene wütend werden. So viel Erfahrungswertschatz aus der Welt habe ich ja. Aber ich
Ja.
hätte jetzt von der Körpersprache der Kinder auf diesen Bildern nicht sagen können, ob die beschämt sind, ob die jetzt Angst haben, warum und in welchem Kontext. Ich brauchte den Kontext dazu. Wenn mir jemand gesagt hätte, diese Kinder, die haben da das Fenster kaputt geschossen mit ihrem Beispiel und die Erwachsenen sind jetzt wütend, kannst du die Bilder dem Geschehen zusortieren und in eine Reihenfolge bringen? Hätte ich hingekriegt, kein Problem. Vielleicht alleine schon, wenn man mir gesagt hätte, guck mal, auf dem Bild sind die Kinder fröhlich, auf dem Bild sind die Kinder ängstlich und da ist eine wütende erwachsene Person. Hätte ich die Bildergeschichte auch besser in den Kontext gekriegt. Aber dieser Kontext fehlte mir, weil ich
Aber das ist
das nicht
wirklich
wusste.
nochmal ein ganz, ganz interessanter Aspekt. Ich sage an der Stelle, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber die Frage aufzuwerfen, ob die diagnostischen Verfahren eben tatsächlich, ja, wie du es gesagt hast, nicht barrierefrei sind. Das ist ja wirklich, also es gibt ja ne, diese Culture-Fair-Tests, die auf kulturell im Grunde ja gleich erfassen sollen. Wie das in der Realität ist, weiß ich nicht. Aber dass man im Grunde gerade hier bei diesem Feld davon ausgehen kann, dass bestimmte Aufgaben tatsächlich gar nicht geeignet sind, das ist gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja häufig eine Überschneidung haben von autistischem Spektrum und Hochbegabung, ist es ja wirklich ganz schön vertrackt. Ja.
Also mir ist das auch später bei IQ-Tests dann aufgefallen. Ich meine, der letzte, den ich gemacht habe, war in der Oberstufe. Und da habe ich zum einen die kulturellen Elemente sehr gut abgeschnitten, weil ich eben einfach mehr Lebenserfahrung und mehr davon mir habe aneignen können. Aber es klaffte auch da immer noch sehr auseinander. Also es gab in manchen Bereichen, wo ich innerhalb des Teilbereichs sehr gut war, eine Aufgabe, einen Aufgabentyp, den ich nicht konnte, den ich
Ja.
einfach nicht konnte, wo ich dann in der Besprechung gesagt bekommen habe, aber sie sind doch über den gesamten Teilbereich hinweg offensichtlich sehr gut. Was ist es mit dieser einen Aufgabe? Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß es nicht. Es macht für mich keinen Sinn. Gerade sprachlich habe ich immer sehr gut abgeschnitten.
Ja.
Und dann gab es eine Aufgabe, wo bestimmte Begriffe in bestimmte Kategorien eingeordnet werden sollten und ich einfach im Verzweifeln war. Ich hab diese Aufgabe angeguckt und ich habe es nicht hingekriegt. Ich wüsste jetzt nicht mehr genau, wie das funktioniert hat und welches Problem für mich dahinter stand, aber es sind ja nicht Begriffe gewesen ohne sozialen Kontext. Und ich bin mir
Ja.
ziemlich sicher, dass es irgendein soziales Muster zu diesen Begriffen gab, was ich nicht gesehen habe, nicht sehen konnte.
Das heißt, wir haben jetzt hier so das große Thema, wie gut sind ja die diagnostischen Verfahren wirklich geeignet, um bestimmte Phänomene zu erfassen? Und gleichzeitig, wenn wir nochmal zurückdenken oder zurückspringen an deine Anfangserzählung, dass du dann eben erst relativ spät, also nach 18, dann vor dem Diagnostiker gesessen hast und gesagt hast, ich möchte das jetzt nochmal, ja, nochmal komplett bitte von Ihnen bestätigt bekommen, wie wichtig es tatsächlich ist, dass das Kind einen Namen bekommt, Redewendung. Was hast du dir gewünscht oder warum war es dann am Ende doch nochmal wichtig, das schwarz auf weiß zu bekommen?
Ich glaube, grundsätzlich ist es unwahrscheinlich wichtig, ein Selbstverständnis von sich zu haben, wie funktioniere ich. Und da bietet sich die Psychiatrie und die Psychologie mit ihren Methoden uns an und hat in Deutschland durch die Beschränkung auch von Heilung und Heilberufen eine gewisse Monopolstellung. Das heißt, die kommt und sagt, alles, was sich so in diesem Bereich abspielt, da haben wir die Lösungen für. Da haben wir die Angebote. Das heißt, man landet da, wenn man sich selber verstehen möchte unter Umständen. Oder man landet in pseudo-spirituellen Kreisen oder vielleicht auch in spirituellen Kreisen. Die haben auch noch Angebote in die Richtung. Aber gerade wenn man vielleicht sehr wissenschaftlich unterwegs ist, sich sehr an Fakten orientiert, weil man autistisch ist und gleichzeitig ein sehr großes Interesse auch hat an logisch strukturierten Texten wie wissenschaftlichen Studien, vielleicht weil man eben hochbegabt ist, landet man ja dann doch eher bei der Psychologie, Psychiatrie. Für mich war es aber tatsächlich gar nicht so, dass ich losgezogen bin und gesagt habe, ah, vielleicht könnte ich Autismus haben, vielleicht ich suche mir mal eine Diagnosestelle, sondern es war so, dass die Begleiterscheinungen so belastend waren, dass ich in diesem System ohnehin gelandet bin, im psychiatrischen. Und da dann das große, große Glück hatte, irgendwann auf jemanden zu treffen, der sich mit Autismus sehr gut auskannte und mir im Vorgespräch für so einen Klinikaufenthalt gesagt hat, ja, wissen Sie was, das Erste, was wir machen, ist eine Autismusdiagnostik. Und ich da saß und gedacht habe, hä? Warum? Und er hat es mir erklären können und ich habe gesagt, ah, das macht Sinn, das kann ich verstehen.
Ja, das hat also wirklich ganz viel damit zu tun, dass man an entsprechender Stelle die entsprechenden Leute hat oder dass man den entsprechenden Menschen begegnet, die einen sehen, die einen erkennen.
Ja, sobald ich halt in dem System bin, ist es gefährlich, nicht gesehen zu werden. Weil ich ja nicht gesehen werde, sondern ich werde falsch gesehen.
Ja, was passiert dann?
Fehlbehandlung.
Ja.
Dann passiert Fehlbehandlung und unendlich viel Leid.
Was passiert mit dem Selbstbild und der Selbstwahrnehmung?
Gut, da weiß ich nicht unbedingt, wie ich das entkoppeln kann von dem, was das psychiatrische System mal ganz grundsätzlich mit dem Selbstbild macht.
Ja.
Egal ob fehl oder richtig diagnostiziert. Aber ja, der Frust, ein aus meiner Sicht sehr klassisch autistischer Frust von ich gebe mir ganz viel Mühe, mich zu erklären und verstanden zu werden,
Ja.
werde missverstanden, versuche das rückzumelden und wieder ganz viel Mühe in die Kommunikation zu stecken, um diese Missverständnisse auszubügeln und werde wieder nicht verstanden. Der potenziert sich durch die epistemische Ungerechtigkeit im psychiatrischen System bei einer Fehldiagnose unter Umständen ins Unermessliche. Denn als Klientin habe ich nicht die Macht, als Patientin habe ich nicht die Macht.
Das heißt,
Ich
es
stehe
gibt.
da und sage, Sie haben mich nicht verstanden. Und die Person mir gegenüber pathologisiert meinen Versuch, Kommunikation herzustellen. Und in dem Moment, in dem ich jemanden habe, der sich mit Autismus auskennt und das ernst nimmt, sagt die Person, ah ja. Bei Autismus haben wir unter Umständen entweder pathologisiert halt soziale Interaktionsprobleme bei Ihnen oder die Person ist sogar so weit zu sagen, naja, da haben wir unter Umständen gegenseitige Verständnisprobleme und damit kann ich anfangen, die Probleme zu lösen.
Das heißt, wir haben, also du hast zwei ganz wichtige Begriffe jetzt benutzt. Zum einen den Begriff Macht und den Begriff Pathologisierung.
Ich glaube, es wird schwierig, eine spätdiagnostizierte autistische Person zu finden, die nicht gewisse Fehldiagnoseerfahrungen gemacht hat. Und es wird, glaube ich, genauso schwierig, eine frühdiagnostizierte autistische Person zu finden, die nicht aufgewachsen ist in einem System von epistemischer Ungerechtigkeit, die also von Anfang an gar nicht die Chance hatte zu sagen, ich weiß etwas über mich. Ich meine, ich höre oft von Spätdiagnostizierten sagen, oh, wenn ich das nur mal früher gewusst hätte. Und ich verstehe den Ansatz. Ich hätte auch gerne früher gewusst, wie meine Verarbeitung, wie meine Wahrnehmung, wie ich funktioniere. Aber was viele Spätdiagnostizierte vergessen, wenn sie das sagen, ist etwas, was mir damals eben aufgrund der komplexen Behinderungssituation schon sehr früh klar war, nämlich dass in dem Moment, in dem ich früh als autistisch diagnostiziert bin, ich Möglichkeiten nicht habe, die ich habe, solange ich als anderweitig behindert und hochbegabt, zum Beispiel durchs Schulsystem laufe.
Was zum
Eine
Beispiel?
frühe Autismusdiagnose hätte mir die Unterstützung, die ich gebraucht hätte, nicht gegeben. Meine autistische Freundin, längste Freundschaft, die ich unter 18 je hatte, oh Wunder, hat sie nämlich auch nicht bekommen. Ein bisschen mehr als ich, aber auch nicht wirklich. Weil man davon ausging, das ist ein Defizit. Ihr Autismus ist ein Defizit. Und bei der Hochbegabung wurde gesagt, ja, das ist ja auch, das ist ja toll, das ist ja super. Willst du nicht vielleicht einmal die Woche aus dem Unterricht rausgehen und dich mit einem Thema beschäftigen, was du aussuchst, was dich interessiert, ganz alleine, ohne dass dich irgendjemand daran stört?
Das heißt, was ich hier, ja, ich sag mal, im Klassenzimmer sehr spezifisch gezeigt hat, also irgendwie diese Art der Andersartigkeit, die kann also in zwei Extremformen sozusagen gelabelt oder bezeichnet werden. Ja, im Fall von Autismus wäre es dann eine Pathologisierung, im Fall von Hochbegabung eine, ja, regelrechte Überhöhung. Ist das so, ja, dass man einfach unterschiedliche Erklärungsansätze dann quasi da drüber legt über diese Phänomene? Oder wie würdest du das einordnen? Weil die Frage nach, was ist es denn jetzt genau und in welche Kategorie schiebt man es, ist ja letztendlich das, was dahinter steht.
Ja, wir erklären uns Verhalten, das wir von außen sehen. Und meine Erfahrung ist, dass wenn ich als hochbegabtes Kind einen Kreisel drehe und drehe und drehe, eine erwachsene Person, eine Betreuungsperson auf mich zukommt, sich dazusetzt und sagt, oh, warum machst du denn das? Und sich die Antwort anhört und vielleicht anfängt, mir irgendwas zu physikalischen Phänomenen zu erzählen. Sag da, das verstehe ich, dass du das spannend findest. Das ist ja auch spannend. Guck mal, ich habe hier noch andere Sachen, die man drehen kann. Wollen wir mal schauen, wie die sich unterscheiden? Wenn ich aber als autistisches Kind in der Ecke sitze und einen Kreisel drehe, dann kommt unter Umständen eine Betreuungsperson und sagt, du drehst auch immer nur den Kreisel. Guck mal, da sind andere Kinder. Du musst mit den anderen Kindern spielen. Also du darfst jetzt noch dreimal den Kreisel drehen, ne? Und dann gehen wir mal darüber und gucken, was die anderen Kinder spielen. Oh, schau mal, die spielen total schön. Willst du da nicht mitmachen?
Das heißt, im einen Fall ist es nicht nur sogar erwünscht, sondern es wird auch noch überhöht, also als besonders bewertet. Und im anderen Fall wird es mehr oder weniger komplett negiert und als unerwünscht bewertet.
Ja. Im Kleinen ist es das, was oft gesagt wird mit Presume Competence, also davon ausgehen, dass die Person einen Grund für ihr Verhalten hat, der kompetent ist, dass die Person lernen kann, verstehen kann, wo eben gerade aus der Selbstvertretung von AutistInnen eher mit Intelligenzminderungen, Menschen, die nicht sprechende AutistInnen sind, ganz, ganz viel darauf beharrt wird zu sagen, geht davon aus, dass wir euch verstehen, geht davon aus, dass wir Dinge lernen können. Bringt uns was bei. Ich will auch was über Physik lernen, auch wenn ich vielleicht nicht verbal sprechend kommunizieren kann, dass mich das interessiert. Und das ist, glaube ich, sehr krass zu sehen, wie dieser Angang von außen an eine Person sich verändert, wenn bestimmte Label da sind. Und auch da wieder, auch eine nicht sprechende autistische Person könnte ohne weiteres hochbegabt sein. Die Frage ist nur, finden wir das überhaupt heraus, wenn die Intelligenztests darauf nicht geeicht sind, nicht daran angepasst sind, sowieso barrierevoll sein können? Und wenn wir davon gar nicht erst ausgehen, wenn wir einfach davon ausgehen, diese Person ist es nicht. Weil da sind wir bei dem, was ich im Neurodiversitäts- und gerade im Neurodivergenzspektrum ganz spannend finde, du hast die Begriffe schon benutzt, eben mit Überhöhung und Pathologisierung, dass letztendlich diese sehr widersprüchlichen, sehr geteilten Schwarz-Weiß-Kategorien aufgemacht werden, die schon auch was damit zu tun haben, wie sehr ich das benutzen kann. In dem Moment, in dem ich dieses Kreiseldrehen sehe und sage, das Kind ist hochbegabt, fällt mir vielleicht im Hinterkopf schon ein, naja, wenn man sich gut mit physikalischen Dingen auskennt, dann kann man Physiker werden und dann kann man später einen Job erlernen, der für unsere Gesellschaft relevant ist. Also ich sehe unter Umständen sofort, das ist voll hilfreich für uns als Gesellschaft, das ist
Geht
voll hilfreich
also,
auch für uns als Kapitalismus.
ach, so weit geht das.
Ja.
Also die Frage, wie nützlich, wie brauchbar ist ein einzelnes Individuum im Kontext von dem, was wir als, ja, Normalität etabliert
Ja.
haben. Auch wenn wir diese Normalität nicht richtig benennen oder greifbar machen können, denn häufig sagen wir ja inzwischen schon in Gesprächen, in Diskussionen, ja, was ist überhaupt normal, was soll das überhaupt sein? Aber also es ist nicht wirklich greifbar, aber wir alle irgendwie wissen, dass es diese Normativität gibt. Es ist irgendwie das, was unausgesprochen ist und was irgendwie so als ungeschriebene Gesetze in ja, im Umgang miteinander auch herrscht, in Gruppen, in Prozessen oder ja, wie kann man das beschreiben? Was ist Normativität?
Es ist ja nicht kontextlos. In dem Moment, in dem ich das kreiseldrehende Kind sehe und den Physiker sehe, der die Welt rettet, und in dem Moment, in dem ich das kreiseldrehende Kind sehe, wo ich die Behinderteneinrichtung und die Unterstützung sehe, die notwendig wird für dieses Kind, weil ich diese Binarität aufmache, sehe ich ja Realitäten unserer Gesellschaft.
Ja.
Unsere Gesellschaft hat Behinderteneinrichtungen. Unsere Gesellschaft hat Physiker. Das heißt, nur weil wir sagen, ja, was ist denn schon normal? Wenn wir auf unsere Gesellschaft gucken, dann haben wir ganz klare normale Gedanken. Wir haben definitiv eine Messlatte von
Ja.
Normalität, nennen wir es so. Das ist genau der Punkt. In dem Moment, in dem ich sage, ich habe da eine Normalität, so ist das Leben halt, ignoriere ich, dass es eine Normativität ist, die wir gesetzt haben, wo aufgrund von komplexen Prozessen, ich will jetzt gar nicht sagen, irgendjemand hat sich mal hingesetzt und hat mal aufgeschrieben, so hat das normal alles zu sein, und dann haben alle gesagt, oh, das ist voll logisch, das machen wir so. Aber es gibt schon Dinge, die sich zum Teil über Mehrheitsverhalten, zum Teil über andere gesellschaftliche Prozesse als Normativität gesetzt haben. Sprich, wir sagen, so sollte das sein. Wir haben unsere Gesellschaft darauf aufgebaut, dass das so funktioniert, dass Menschen das so können, dass das für Menschen so geht. Und wenn jetzt jemand kommt und für die Person geht das nicht so, statt dann zu sagen, na ja, ist auch ein bisschen irgendwie komisch, eigentlich davon auszugehen, dass alle Menschen gleich sind.
Das heißt, das in Frage zu stellen, was
Ja.
ursprünglich, ja.
In Frage zu stellen, dass wir mal gesagt haben, na ja, so soll das aber sein, weil letztendlich haben wir ja nicht eine real existierende Person genommen und gesagt, so ist normal, sondern diese Normativität beschreibt ein Idealbild. Niemand, nicht eine Person dieser Welt kann so normativitätskonform sein, dass man sagt, ja, da ist wirklich gar nichts, was aus der Normativität herausfällt. Weil es ist viel zu ideal.
Ist das der Grund, warum sich im Moment auch so viele Menschen dem Gedanken, neurodivergent zu sein, irgendwie anschließen, weil sie sich einfach irgendwie darin so wiedererkennen?
Ich habe mal provokativ gesagt, wir sind alle ein bisschen neurodivergent. Gerade weil so viele Menschen sagen, wir sind alle ein bisschen autistisch und da so viel Debatte drum existiert. Und gerade Neurodivergenz oder das Neurodiversitätsparadigma so viel Potenzial hat, die Debatte komplett neu von unten nach oben
Ich wollte gerade
aufzuziehen
sagen,
und zu
komplett
sagen,
umzudrehen, ja.
genau, und zu sagen, es geht jetzt gar nicht darum, ob du Diagnose XY hast, es geht nicht mehr darum zu diskutieren, ob jetzt, also wenn ich so Sachen höre wie, ja, ich habe ja die neurodivergente Störung des Autismus, dann sage ich, okay,
Da sind ja aber ganz viele
was?
Doppelbotschaften.
Genau, und es widerspricht sich, es widerspricht sich. Wenn Menschen dann sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich neurodivergent sein könnte, ich müsste mal zum Arzt gehen, dann sage ich, Entschuldigung. Neurodivergenz hat mit dem Arzt gar nichts zu tun. Ob du eine Diagnose aus dem psychiatrischen Spektrum hast, das kann dir der Arzt sagen. Ob du dafür behinderungsspezifische Hilfen brauchst, das kann dir vielleicht das organisatorische System drumherum sagen. Auch dafür wirst du wahrscheinlich eine Diagnose brauchen. Ob du neurodivergent bist oder nicht, das kann dir kein Arzt sagen, weil es darum gar nicht geht. Es geht nicht darum zu sagen, oh, wir haben jetzt folgende Diagnosen und die nennen wir Neurodivergenz. So, gerade die Debatten, wenn dann Leute sagen, ja, als neurodivergent zählt dann aber nur Entwicklungsstörung. Und dann sagen sie, ja, vielleicht wollen wir aber doch auch noch irgendwie Bipolarität dazu nehmen, weil das ist ja auch noch irgendwie ganz nett. Und dann kommt irgendjemand an und sagt, ich habe eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, ich bin auch neurodivergent, und die sagen, und dann explodiert die Debatte. Und das finde ich falsch, weil, na, das finde nicht nur ich falsch, zum Glück.
Dann mal andersrum gefragt, worum geht es denn in der Debatte um Neurodivergenz?
Neurodiversität fängt damit an, dass wir aufhören, verschiedene Eigenschaften von uns kategorisch zusammenzudenken. Wenn ich versuche, auseinanderzudröseln, was von mir ist Autismus, was passt zu Hochbegabung, was ist Sehbehinderung, was ist meine Persönlichkeit, was ist whatever, gerate ich in Probleme. Weil dann kommt jemand, und das ist mir ja durchaus auch passiert, dann kommt jemand und sagt, du bist ein Indigo-Kind.
Das habe ich
Bitte
auch schon mal gehört,
Begriff,
den Begriff,
ja,
ja.
bitte Begriff nicht verwenden, hat rechtsextreme Konnotationen,
Ja.
die ich sehr problematisch finde. Und meint damit Aspekte des Autismus. Dann kommt jemand und sagt, ja, du bist doch nicht autistisch, du bist nur hochbegabt. Auch zu Hochbegabung gehört eine Hochsensibilität. Und dann kommt jemand und sagt, ich habe Elaine Aron gelesen, du bist eine hochsensible Person.
Ja.
Und dann stehe ich da und sage, okay, Hochsensibilität wird in der Forschung natürlich hauptsächlich untersucht, wenn es um Hypervigilanz wegen Trauma, wenn es um sensorische Besonderheiten des Autismus, teilweise auch sensorische Besonderheiten bei ADHS, und so weiter und so fort geht. Aber der Fakt an sich, da bin ich tatsächlich bei Elaine Aron, der Fakt an sich, dass Menschen unter Umständen Außenreize auf eine bestimmte Art und Weise wahrnehmen und verarbeiten, der steht für sich.
Ja, da bin
Und
ich
der
definitiv
kann verschiedene
auch.
Ursachen haben, der kann sich verschieden auswirken. Aber das ist ja genau das, was Neurodiversität macht. Es hört auf, das alles zusammenzumatschen und sagt,
Genau,
okay, wie ist es denn?
darauf wollte
Ich
ich doch
denke sehr
hinaus, ja.
schnell.
Ja.
Könnte man jetzt sagen, Hochbegabung. Vielleicht kann man aber auch einfach sagen, ich denke sehr schnell. Und dann kann man sagen, okay, ich nehme sensorische Reize, zum Beispiel auditive Reize, sehr miteinander verwoben wahr. Ich nehme die nicht so einzeln wahr, wenn ich überfordert bin. Die werden zu einem großen Lärm. Und gleichzeitig, wenn ich einen einzelnen Reiz habe, dann nimmt der sehr viel Raum für mich ein. Kann man jetzt sagen, ja, das ist halt Autismus, du bist halt auditiv hypersensibel. Ich kann aber auch aufhören, das da alles zuzusortieren. Ich kann mich hinstellen und anfangen, ganz kreativ zu werden. Ich kann sagen, okay, wie nehme ich denn Zeit wahr? Ist die für mich linear? Ist die irgendwie linear parallel verlaufend? Ist die ein Kreis? Ist die abgehackt? Ist die eine Spirale, ein Ball, ein... Was ist das? Und dann kommt vielleicht jemand, der eine ADHS-Diagnose hat und sagt, ja, also Zeit habe ich auch noch nie linear wahrgenommen. Die fühlt sich für mich auch irgendwie an wie so ein großer Ball von verschiedenen Punkten, die nur mehr oder weniger in Zusammenhang stehen. Und dann kommt vielleicht jemand mit einer dissoziativen Identitätsstörung und sagt, hey, da kann ich anknüpfen. Für mich ist Zeit so ein mehr oder weniger paralleler Ball von kürzeren Abschnitten. Und dann kommt vielleicht jemand, der eine Diagnose von einer bipolaren Störung hat und sagt, ja, für mich ist Zeit etwas, was mal schneller und mal langsamer ist, wie so eine Eklipse. Und dann haben wir ganz viele Anknüpfungspunkte,
Das
um ins
heißt,
Gespräch zu kommen.
was du beschreibst, sind Überschneidungen in den Wahrnehmungen und Verarbeitungen, die es geben kann,
Ja.
unabhängig von irgendwelchen Einordnungen in Kategorien, von irgendwelchen Labeln, von irgendwelchen Bezeichnungen. Das
Und halt
heißt,
ohne es zu bewerten gleich. In dem
ja.
Moment, in dem ich sage, Zeit ist für mich eine Eklipse, als Beispiel, bewerte ich das ja noch nicht. Ich hau nicht gleich einen Stempel drauf wie Zeitblindheit.
Deshalb ist dieses Phänomen, sich verstanden zu fühlen, ja auch so machtvoll in dieser Community-Bildung, würde ich behaupten.
Ja.
Dass die Art, Dinge zu erleben, dass man auf einmal erfährt, dass sie irgendwo andockt oder anknüpft.
Ja, ich glaube tatsächlich, dieses Verstehen ist sowohl der große Vorteil und der große Nachteil der Community-Bildung.
Denn ja,
Denn
das war
daraus entsteht ja
ja.
ganz viel, ne? Auch die Community dann rund um hochsensible Persönlichkeit. Da bildet sich ganz viel Community, weil man sich verstanden fühlt.
Aber ist das
Weil
nicht
man.
wieder eine neue Kategorie? Also wieder quasi eine Gruppe, die sich abgrenzt?
Ja,
Und geht
das
es
ist halt das. Da
ja.
wollte ich drauf hinaus, weil in dem Moment, in dem ich sage, ich bin eine hochsensible Persönlichkeit und das ist meine Community und da fühle ich mich verstanden. Und dann vielleicht noch in die Überhöhung gehe und sage, weil ich eine hochsensible Persönlichkeit bin, bin ich auch noch ein bisschen besser. Was ja, weil es ausnutzbarer vielleicht erscheint, wie es mit der Hochbegabung ja auch manchmal passiert. In manchen Kreisen, ja, ich bin hochbegabt, ich bin besser. So diese Erwartung von, ich werde mal.
Wenn es nicht offen ausgesprochen wird, dann ist es vielleicht etwas, was subtil abläuft und vielleicht auch erklärt, warum ja, die ganzen Konzepte auch so einen Selbstwert-Push geben können.
Na jetzt spätestens an dem Punkt, an dem ich ein Konzept von Underachiever habe und sage, naja, aber ich bin doch hochbegabt, ich bleibe hinter meinem Potenzial zurück, warum habe ich keinen hochdotierten Job? Steckt diese Ausnutzbarkeit, diese ich kann kapitalistisch dann mehr leisten, mehr produzieren, definitiv da drin.
Ja.
Es wird keinen autistischen Underachiever geben. Es gibt keinen Autisten, der sagt, ja, aber ich bin Underachiever. Ich will, jetzt rede ich schon wieder Stuss, weil wahrscheinlich gibt es das auch bei Autisten. Es gibt die absurdesten Verkrümmungen gerade unter dem Asperger-Label. Ich nehme die Aussage zurück, wahrscheinlich gibt es auch Autisten, die das machen. Grundsätzlich wird bei dem Autismus-Label eher jeglicher Erfolg schon als mehr, als man irgendwie der Person zugerechnet hat,
Okay.
gewertet. Na, dann heißt es, also sie studieren mit Autismus? Oh ja, da haben sie ja viel geleistet schon. Ne? Also das ist ja, das hätten wir ja nie gedacht. Ja,
Aber ist
okay,
das nicht
danke.
auch häufig, wenn wir jetzt mal so ein bisschen pro des Versorgungssystems sprechen wollen, ist das nicht auch häufig sowas, was man als Schutz durch die Diagnose bezeichnet? Dass also, ja,
Rückfrage.
schmaler Grad wahrscheinlich, ne?
Rückfrage. Ein Wellensittich im Käfig ist geschützt? Fragezeichen. Vor dem Fuchs draußen?
Ja.
Vor dem Baum? Vor dem Fenster? Fragezeichen. Also,
Ja, verstehe.
ich finde es wichtig, Leute nicht zu überfordern. Wenn mir jemand sagt, mach das so und ich sage, das kann ich nicht, das kann ich vielleicht auch jetzt einfach nur gerade nicht, ist es unwahrscheinlich gewaltvoll zu sagen, du musst es trotzdem können.
Ja.
Gleichzeitig von vornherein davon auszugehen, das kannst du nicht, ist genauso gewaltvoll.
Ja.
Was es braucht, ist, dass mir dass diese Dialektik, dass gesagt wird, okay, ich traue dir grundsätzlich alles zu und ich gehe grundsätzlich gleichzeitig davon aus, dass du jede Unterstützung brauchst, um es zu können.
Ja.
Damit ich diese Möglichkeiten habe.
Weißt du, irgendwie ist es natürlich letztendlich, weiß ich nicht, ob es ist es sowas wie eine Utopie, über die wir hier gerade sprechen, aber
Ja.
ja, wenn man sich dieses Gefühl, was gerade bei mir ankam, als was du gesagt hast, war auf einmal so ein unglaubliches, ja, so ein friedvolles, also tatsächlich Frieden irgendwie. Also wenn wir so miteinander umgehen würden, alle.
Ja. Das ist das, wonach ich mich sehne, dass nicht
Ja.
mehr jemand sagt, ich bin aber eine hochsensible
Ja.
Person und ich bin aber besser und wehe, du kannst jetzt dich in mir sehen, weil du bist ja Autistin. Das ist mir so passiert, dass Leute mir gesagt haben, ja, jetzt hör aber mal auf, mir zu erzählen, dass du das verstehen kannst, weil du bist ja Autistin und du darfst das nicht verstehen können, weil sonst muss ich mich hinterfragen, warum ich
Ja.
Gemeinsamkeiten mit dir habe und du bist ja aber pathologisch
Ja.
krank und ich bin ja aber
Ich kann an der
hier toll.
Stelle sagen, dass ich das in dem Sinne sehr gut nachvollziehen kann. Ich habe das auch am Ende der letzten Folge zu Sarah gesagt, dass ich das bei mir spüre, dass ich natürlich eine Sozialisation als klinische Psychologin durchlaufen habe. In der Auseinandersetzung mit der Neurodivergenz immer wieder diese inneren Spannungen spüre. Und ich aber so inzwischen so Schicht für Schicht immer mehr so dahinter komme, wie die irgendwie aufzulösen sind. Diese Vogelperspektive, von der ich dir vorhin beschrieben habe, hilft dabei sehr gut, also zu versuchen, die Phänomene von oben auch zu betrachten. Aber tatsächlich, ja, merke ich auch, dass diese Art eben gelernt zu haben, wie man Dinge eben einordnet, bewertet, als Krankheit, als Gesundheit definiert, die ist so tief verankert, dass man das komplett in Frage stellen muss. Und das macht erstmal Ja, ich weiß nicht, ob es Angst ist oder, also auf jeden Fall muss man selber der Tatsache ins Auge sehen, dass man da irgendwie irgendwas verlieren könnte, was man bisher als gegeben angesehen hat.
Ja, also ich hatte nicht die Wahl. Und
Ja.
dadurch, dass ich so beeinträchtigt bin, hatte ich nicht die Wahl zu sagen, ich bleibe nur hochbegabt.
Ja.
Das haben von außen Menschen nicht immer so gesehen, aber ich hatte die Wahl nicht. Ich war im psychiatrischen System, ich bin fehlbehandelt worden, das war eine große, gewaltvolle Kiste Mist. Und dann hat das Autismus-Label mir immerhin den Ansatz einer Möglichkeit verschafft, Dinge zu bekommen, die mir helfen.
Okay.
Ich hatte nicht die Chance, in der Überhöhung zu bleiben und zu sagen, oh, ich bin ja hier, ne, so, das ist alles super, alles tutti.
Ja.
Ich war in der Pathologisierung, habe die Gewalt dadurch erlebt und habe mit dem Autismus-Label immerhin, das klingt jetzt vielleicht total blöd, aber ansatzweise hilfreichere Gewalt bekommen können.
Ja.
Es war eine minimale Verbesserung innerhalb der Kategorie. Und ich kann jeden verstehen, wirklich jeden verstehen, der sagt, nein, danke, ich will nicht meine Rechte verlieren, ich will keine Gewalt erleben, ich will nicht in die Pathologisierung einsteigen und deswegen diese Mauer aufrechterhält.
Ja.
Weil die Gesellschaft ist so. Ich
Ja.
kann mir eine neuroqueere Utopie denken, in der wir das nicht mehr müssen, in der wir sagen können, hey, guck mal, an dem Punkt haben wir Überschneidungen. Wie spannend.
Und das wäre jetzt genau das, was der Begriff Neuroqueer für dich ausdrücken würde, also genau diese Utopie.
Ja, also da gibt es unterschiedliche Begriffe, die ja auch von unterschiedlichen Leuten geprägt wurden. Wir fangen geschichtlich an mit Neurodiversität und Neurodiversitätsparadigma von Judy Singer damals. Aus der autistischen Selbstvertretung heraus zu sagen, hey, Autismus ist nicht eine pathologische Krankheit, es ist eine Art zu sein. Und dann kam Kasyain Azazu-Masu, die in dem Neurodivergenzbegriff eben auch als klassische Krankheiten verstandene Konzepte mit integriert hat und gesagt hat, es geht nicht darum, wieder Leute auszuschließen und sich von anderen, in Anführungsstrichen, Kranken abzugrenzen, sondern eben sich zusammenzuschließen, Gemeinsamkeiten zu sehen und da offener ranzugehen. Und dann kam irgendwann die Gruppe rund um Nick Walker und hat aus dem, durchaus aus der LGBTQ+-Bewegung den Queering-Begriff da reingebracht und hat gesagt, so, und jetzt machen wir noch einen Schritt mehr. Jetzt schauen wir uns die Normativitäten an
Wow.
und sagen, und im Übrigen, das betrifft nicht nur Leute, die innerhalb dieses Normativitätssystems gelabelt wurden mit Diagnosen, sondern es betrifft alle Menschen. Es ist nicht mehr ein Umbrella-Term, sondern es ist wirklich ein komplett eigenes, neues Konzept, das Ganze zu sehen. Und insofern mag ich Neuroqueering, weil es dazu aufruft, in Frage zu stellen. Und nichts mag ich als hochbegabte autistische Person mehr als dauernd nur, warum zu fragen. Ich liebe es. Und Neuroqueering sagt, mach das. Frag warum, bis du an einem Punkt bist, wo du nicht mehr warum fragen kannst und bau das Ding mit den Bestandteilen, die du gefunden hast, neu auf.
Das bedeutet ja auch, das erlebe ich auch jetzt so im Austausch mit dir als sehr angenehm, dass ja, dass man auch so seine eigenen Kränkbarkeiten und seine eigenen blinden Flecke, sag ich mal, sehr auf dem Schirm hat. Häufig ist es ja doch so, dass es immer wieder diese Problematik gibt, dass das Miteinanderreden so schwierig ist, ne? Also dass irgendwie da so eine Art Barriere ist, wo immer wieder das Gefühl aufkommt, es wird irgendwie über uns gesprochen, nicht miteinander und da auch ganz große Gräben irgendwie entstehen, weil ganz viel Verletzbarkeit, ganz viel Kränkbarkeit, ganz viel sich nicht verstanden fühlen irgendwie da ist.
Ja, und da glaube ich, auf der einen Seite kann ich es sehr, sehr gut verstehen.
Ja.
Ich nehme das unwahrscheinlich ernst, weil es Realität ist, weil das, was in Deutschland mit Menschen, die pathologisiert sind, passiert, ganz viel Gewalt einfach auch ist. Und spätestens, wenn ich in dieser Gewalt aufwachse, in gewaltvollen Institutionen aufwachse, weil ich von Anfang an pathologisiert werde, mir von Anfang an nichts zugetraut wird, ich von Anfang an da abgeschoben werde, dann macht das was mit mir. Dann fühle ich mich, gelinde gesagt, veräppelt, wenn jemand kommt und sagt, ich bin hochsensibel, Und darunter fasse ich jetzt irgendwie folgendes Erleben. Und die andere Person da steht und vorsichtig versucht, die Hand zu heben und zu sagen, das erlebe ich auch. Und wieder eins aufs Dach kriegt. Und gleichzeitig verstehe ich die Menschen, die das nicht müssen, die nicht pathologisiert werden, die die Chance haben zu sagen, und ich weigere mich von Anfang an und ganz konsequent, dass mir überhaupt irgendjemand sagt, ich bin falsch. Das verstehe ich, das ist absolut nachvollziehbar. Ich hoffe nur, dass wir innerhalb der Gesellschaft, die wir leben, und innerhalb der gewaltvollen Realitäten, mit denen wir es zu tun haben, träumen können. Dass wir sagen können, okay, das ist so und das macht total viel Sinn in dem System, in dem wir uns bewegen, aber das System, das muss nicht so bleiben.
Und es ist im Grunde ja auch so, also das ist zumindest auch so ein bisschen meine Vorstellung, die ich mir bewahren möchte, dass viele in diesem System arbeitenden Menschen, also letztendlich das, was man so als Helferberufe auch perfiderweise bezeichnen würde, die sind ja irgendwie letztendlich mal für eine ähnliche Idee angetreten. Also ganz, ganz, ganz ursprünglich ist diese Idee des Helfenwollens oder des Fürsorgeverhaltens ja eigentlich eine gute. Und ich glaube, es gibt nicht wenige, die auch diese strukturellen Dinge an ihrem Arbeitsplatz einfach spüren und mitkriegen und sehr wohl sehen, aber letztendlich auch ein Teil davon sind.
Ja, Systeme sind die Individuen, die darin leben, plus der systemische Rahmen. Und Einzelpersonen können Systeme verändern durch ihr Verhalten, durch ihr Handeln. Einzelpersonen sind aber eben auch geprägt und bestimmt in ihrem Verhalten durch Systeme. Ich stoße mich manchmal so ein bisschen an den Begriff der Hilfe. Und spätestens aus der autistischen Selbstvertretung,
Ist das
nichts über uns, ohne uns.
ja.
Warum?
Ist das auch eine Überhöhung?
Es ist zumindest keine Kooperation auf Augenhöhe, oder? Das finde ich so spannend. In dem Moment, in dem ich als hochbegabtes Kind den Kreisel drehe, werde ich als allererstes gefragt, warum machst du das? Da ist Offenheit. Es wird mir unterstellt, dass ich da einen vernünftigen Grund für habe. Und auch wenn die andere Person den noch nicht sieht, und dann fragt sie. Und selbst wenn ich dann sowas antworte wie die Farben verwaschen auf dem Kreisel oder das sieht schön aus, wird mir immer noch unterstellt, dass das ja einen Wert hat. In dem Moment, in dem ich das als autistisches Kind mache, wird es gleich negativ konnotiert. Und das, der Unterschied für mich ist, dass ich in der einen Situation als jetzt ein Kind betreuende Person oder so, einfach offen daran gehe und auf Augenhöhe bin. Ich habe Wissen, ich bringe Wissen mit über Farbenlehre, über Physik, über was auch immer. Ich bin gewillt, das zu teilen. Ich gehe davon aus, dass es die Person interessieren könnte, weil das Wissen ist, was Wert hat. Und ich gehe davon aus, dass die Person, die da den Kreisel dreht, auch etwas Sinnvolles tut, etwas damit will, dass das sinnvoll ist, dass das Wert hat. Und ich biete mich an, zusammen mit meinem Wissen und dem Wissen, was die andere Person mitbringt, eine neue Situation zu schaffen, zusammen.
Also es geht immer um den Wert, der vermittelt wird oder der ausgestrahlt wird, also die Bewertung letztendlich.
Ja, und da frage ich mich natürlich, wie sehr ist das jetzt ein Helfen? Also, inwiefern hilft die Person der anderen jetzt oder inwiefern ist es nicht ein zusammen etwas Neues erschaffen? Was natürlich innerhalb von Komplexen wie Behinderung dann auch nochmal behinderungsspezifische Sprache braucht und behinderungsspezifische Konzepte. Die Frage ist nur, ob dieser Gedanke von einer Person hilft einer anderen in eine Richtung einseitig nicht schon Teil des Problems ist.
Interessanter Gedanke. Wie würdest du dich selber eigentlich inzwischen, ja, in deinem Sein, in deinem neurologischen Sein bezeichnen? Du hast es, glaube ich, am Anfang gemacht, Du hast schon von einer Behinderung gesprochen. Ist das
Genau.
ja.
Ich nenne mich offen behindert, weil ich es bin, auf die unterschiedlichsten Arten mit den unterschiedlichsten Einschränkungen, aber in der Gesamtschau bin ich eine behinderte Person. Ich benutze tatsächlich ab und an das Autismus-Label, einfach weil es hilfreich ist. Es ist eine Kurzform, die gewisse Dinge kommuniziert. Denn so schön diese Offenheit ist, wenn ich neuroqueer oder neurodivergent sage, kommuniziere ich damit eigentlich nichts weiter, als dass ich von der Neuronormativität so weit weg bin, der so weit nicht entsprechen kann, dass ich dadurch auffalle. Ich sage also noch nichts über meine Spezifika. Und das tut Autismus natürlich schon. Wenn ich Autismus sage und die Person mir gegenüber vielleicht ein bisschen Ahnung hat, dann wird sie hoffentlich ein bisschen Verständnis haben, wenn ich den Blickkontakt irgendwann vergesse. Dann wird sie hoffentlich Verständnis haben, wenn ich aufstehe und die Lampe an- oder ausmache. Ne, wenn ich dann das Radio an- oder ausschalte, also wenn ich auf der sensorischen Ebene für mich sorge und so weiter. Das heißt, ich kann mit dem Label Autismus Dinge kommunizieren, spezifischer, die ich mit Neurodivergenz nicht kommunizieren kann. Im Idealfall muss ich das aber nicht, weil Autismus natürlich eine gewisse Rechtfertigung in der heutigen Gesellschaft beinhaltet dafür, warum ich das mache und das brauche. Im Idealfall kann ich im Gespräch einfach sagen, Entschuldigung, Blickkontakt vergesse ich ab und an. Wenn dir das wichtig ist, erinnere mich dran. Und die Person sagt, hey, das ist für mich total okay, ohne dass ich rechtfertigen muss. Ja, und das ist, weil ich bin nämlich diagnostiziert mit Autismus. Und so, wenn das einfach akzeptiert wäre, für sich zu sorgen, wenn, ja, auf Englisch würde man sagen, Accommodations, ich bin gerade am Überlegen, Nachteilsausgleich ist das deutsche Wort. Wenn die nicht so reglementiert wären, sondern wenn Leute einfach das tun könnten und anfordern könnten, was ihnen hilft, ohne sich begründen zu müssen, dann würde ich auch dieses Label deutlich weniger benutzen. Weil wozu muss ich denn? Wenn ich einfach sagen kann, mir ist das hier zu laut, können wir wohin gehen, wo es ruhiger ist? Da brauche ich keinen Autismus zu. In dem Moment, in dem man sagt, ja, das ist aber eine universitäre Veranstaltung und du hast da drin zu sitzen oder du kriegst keinen Credit, in dem Moment muss ich Autismus sagen, damit man sagt, na ja, gut, dann darfst du 5 Minuten dich in den Ruheraum setzen und dann wiederkommen.
Ich würde dir am Ende gern einfach eine ganz offene Frage stellen, aber nicht ohne mich nochmal ganz, ganz herzlich auch bei dir zu bedanken, weil ja, dieser Dialog, um den es geht, dass wir den so ein bisschen heute vielleicht beispielhaft führen konnten, weil auch ganz offen gesprochen ist das für mich ein riesiges Lernfeld. Ich bin selber da wirklich noch ganz am Anfang, glaube ich, wirklich zu begreifen im Sinne von tiefgründigem Verstehen, was man selber so alles an verinnerlichten, ja, Ideen, Vorstellungen, Vorurteilen vor allen Dingen mit sich rumträgt. Und
Ja.
deshalb ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Ich würde dich einfach gerne noch fragen, Fiona, wie geht's dir heute? Was würdest du auf diese Frage sagen? Wie ist dein Leben so? Wie hast du es dir eingerichtet? Wie sieht dein Alltag aus?
Oh Gott, ich weiß nicht, ob das die richtige Abschlussfrage ist. Mein Leben ist nämlich ganz schön am Auseinanderfallen. Vielleicht ist es doch relevant und eine gute Frage, weil die Gewalt gerade des psychiatrischen Systems bei mir sehr viel kaputt gemacht hat und das Folgen hat, mit denen ich umgehen muss und mit denen ich sehr viel, sehr alleine umgehen muss, weil ein Helfersystem ja nicht kaputt machen kann in den Augen vieler. Und weil sehr, sehr viel Anlaufstellen und Wissen fehlt. Na, als erwachsene, autistische Person jemand zu finden, der sinnvoll behandeln kann, ist schwierig. Und spätestens an dem Punkt merke ich, dass ich als, auch wenn ich sage, ich bin eine hochbegabte autistische Person, ich werde immer näher sein und mich näher fühlen an Menschen, die ich kenne, die intelligenzgeminderte, nicht sprechende Autisten sind, als ich mich fühlen werde an an hochbegabten Personen, die von sich sagen würden, sie sind nicht autistisch, weil
Wegen der Erfahrungen.
Ja, weil ich genau gemerkt habe in manchen Gewaltsituationen, dass die Annahme der Behandler war, dass ich mich ihnen näher fühlen müsste als zum Beispiel meiner Zimmernachbarin. Und es nicht der Fall war, sondern dass ich da saß und gedacht habe, okay, ich fühle mich um Welten näher mit meiner Zimmernachbarin, die gerade durchs Zimmer läuft und vor sich hinsummt, mit den Armen flattert und anfängt, mich anzustupsen. Und ich verstehe, warum du als behandelnde Person von außen mich fragst, ob ich das übergriffig finde. Aber was ich wirklich übergriffig finde, ist nicht das mich zum Stimmen einladen meiner Zimmernachbarin, sondern ist, dass du mich zwingst, in diesem Zimmer zu sein. Insofern, es fällt viel auseinander, aber ich hoffe sehr, dass durch Dinge, die ich gelernt habe und durch Dinge, die sich in der Gesellschaft verändern, ganz viel Möglichkeit da sein wird, Dinge wieder zusammenzusetzen. Ich glaube, wenn ich die Hoffnung nicht hätte, wäre es schwierig, aber die Hoffnung habe ich.